Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese zu Beginn den Predigtext, und zwar nicht nur den Predigtext, sondern noch etwas vom Kontext mit, und zwar Markus Kapitel 7, die Verse 31 bis Kapitel 8, Vers 38. Markus 7, 31 bis 8, 38. Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata. Das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Jesus verbot den Leuten, jemand etwas davon zu sagen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit her gekommen. Die Jünger erwiderten, wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? 7, antworteten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm die 7 Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 7 Körbe voll. Die Zahl derer, die an der Mahlzeit teilgenommen hatten, belief sich auf ungefähr 4000. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnten, stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen? Sagte er, ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verhärtet? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch denn nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen, nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Du bist der Messias. Darauf schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern dann zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Liebe Gemeinde, in einem der letzten Jahre kam ein spannender Thriller in die Kinos, in dem es um die Entführung einer U-Bahn geht. Und zwar wird dort eben eine bestimmte Bahn besetzt, um ein Lösegeld zu erpressen. Und im Verlauf der ganzen Aktion ergibt sich dann eine Beziehung zwischen den Erpressern und einem Fahrdienstleiter, also einem, der über Mikrofon die Bahnfahrer über ihre Fahrpläne und ihre Streckenänderungen und so weiter informiert. Diese beiden Personen bauten also unfreiwillig eine Beziehung miteinander auf, und es kam dann so weit, dass der Fahrdienstleiter irgendwann den Fahrer, der einen Führer ersetzen musste, der wurde erschossen. Er musste also ein Lösegeld überreichen und diesen Entführern entgegentreten. Und kurz bevor es dann eben zum ultimativen Höhepunkt des Films kommt, macht der Held was? Er ruft seine Frau an und erzählt ihr von seiner Mission, sich Ermutigung und so weiter. Und dann kommt der Hammer. Das ist natürlich nicht der Höhepunkt des Films, aber was sagt ihm seine Frau in dieser Situation? Sie sagt ihm, er soll noch 2 Milchpäckchen mitbringen, wenn er nach Hause kommt. Also wenn man das hört, dann denkt man erstmal, okay, was ist jetzt hier los? Absolut verrückt. Oder wie unsere Deutschlehrerin dann zu uns gesagt hat, wenn wir den Unterricht gestört haben, was bist denn du für einer? Und damit sind wir auch schon mitten im Predigttext. Wahrscheinlich hat Jesus in dieser verrückten und ironischen Situation bestimmt nicht so flapsig, aber ähnlich über die Jünger gedacht. Was sind denn das für welche? Denn wenn man die Situation hier liest und mitbekommt, dann könnte man denken, okay, die beiden, Jesus und die Jünger, die kommen aus 2 völlig verschiedenen Welten, fahren an 2 unterschiedliche Orte und sitzen nicht im gleichen Boot. Jesus kommt aus der Synagoge. Er hatte dort ein Streitgespräch mit Pharisäern und ist immer noch tief in den Gedanken darüber. Er ist traurig und zornig über die ungläubige Reaktion der Pharisäer. Die Jünger kommen vom Einkaufsbummel aus der Stadt. Sie waren beim Fleischer. Petrus, Jakobus und Johannes hatten dort mit den Fischern geredet. Die anderen Jünger waren in der Zeit beim Bäcker, um den Sonntagnachmittagskuchen zu holen, und sie haben vergessen, Brot zu kaufen. Nur Thomas hat noch ein Brötchen von gestern und vorgestern. Und jetzt muss unbedingt geklärt werden, okay, wer ist denn jetzt daran schuld? Zwischendurch streut noch ein anderer, der mit im Boot sitzt, in dem Fall Jesus, das Wort Sauerteig mit ein, und die Jünger denken, okay, ja, man hätte auch noch ein Sauerteigbrot kaufen sollen. Aber wer ist jetzt eigentlich schuld an der ganzen Sache? Judas fragt, und was ist mit Aufstrich? Was ist hier eigentlich los, fragt man sich, wenn man das liest. Hier kommen irgendwie zwei Gruppen aus zwei völlig verschiedenen Welten. Und genauso wie die Frau dieses Helden in dem Film, die da plötzlich kurz bevor ihr Mann eventuell getötet wird, ihn daran erinnert, dass die Milch im Haushalt alle ist, ist diese Situation völlig verrückt und ironisch. Und vielleicht spielt sich eine ähnliche Situation jeden Sonntagmorgen ab, wenn nämlich jeder aus seiner eigenen Geschichte, aus seiner eigenen Woche kommt, mit seinen eigenen Themen, und der Pastor versucht auch irgendwie sein Thema an die Leute zu bringen. Und damit sind wir mitten im Text, mitten in der Situation des Textes und kommen hoffentlich zur Lösung dieses Wirrwarrs und damit zum vielsagenden ersten Punkt: Hütet euch vor dem Sauerteig. Wenn Jesus die Jünger so anspricht, dann warnt er sie. Er warnt sie vor dem Unglauben der Pharisäer, er warnt sie vor dem Eigenwillen von Herodes, von dem man schon früher im Evangelium gelesen hat. Und vor allem meint er die Hartherzigkeit hinter diesem Unglauben und er fordert die Jünger eindringlich auf, sich vor diesem Sauerteig zu hüten. Die beiden Fragen, die hier so aufkommen, sind: Was ist Sauerteig? Was meint Jesus mit dem Sauerteig? Und dann zweitens, wieso bringt er die Jünger damit in Verbindung? Also mit dem Sauerteig ist es so, dass man eben beim Brotbacken dem frischen Mehl ein Stück Sauerteig beigab, das man in Wasser aufbewahrte. Und dann wurde dadurch der Teig Stück für Stück durchsäuert und damit gelockert. Es ging also um die Qualität des Brotes. Und Sauerteig, das Wort benutzt, die Bibel benutzt das ganze Neue Testament immer wieder, um eben so eine unauffällige, aber gründliche und durchdringenden Einfluss zu beschreiben. Und meistens ist es ein Einfluss des Bösen auf eine bestimmte Situation oder auf eine Gemeinde, der sich unter der Hand unauffällig immer mehr durchsetzt. Für die Juden im ersten Jahrhundert hat Sauerteig allerdings etwas anderes bedeutet, oder Sauerteig war bei ihnen vor allem mit dem Gedanken an die Heiden verbunden. Die Heiden waren diejenigen, die Gott nicht ehrten, die nicht den Gott Israels glaubten und die nicht den Weg der Gebote Gottes gingen. In dem Sinne könnte die Andeutung mit dem Sauerteig vielleicht noch auf Herodes zutreffen. Herodes, der seine eigenen Interessen immer wieder verfolgt hat, der Kompromisse mit den Römern schloss, also den Feinden Israels, der korrupt war und sein Volk auf diese Weise verraten hat. Aber dieses Verständnis von Sauerteig würde auf jeden Fall nicht auf die Pharisäer zutreffen, denn die waren ja sehr bedacht darauf, Gottes Gebote zu halten und danach zu wandeln. Jesus und das Neue Testament meinen mit dem Sauerteig allerdings etwas ganz anderes. Sie meinen nämlich eine grundsätzlich zerstörerische Durchdringung des menschlichen Herzens, die den Menschen in die Feindschaft gegen Gott führt. Die Pharisäer und Herodes gaben vor, etwas zu sein, was sie eigentlich nicht waren. Sie präsentierten sich als heile Personen und waren sich sicher, mit Gott im Reinen zu sein und auch mit ihren Mitmenschen, mit sich selbst reine, gute Beziehungen zu haben. Aber wenn man das Markus-Evangelium, wenn man die Evangelien liest, wird deutlich, dass auch die Pharisäer eine Grundhaltung des Selbstbezugs hatten. So sehr sie auf die Gebote Gottes fixiert waren und darauf bedacht, die Gebote Gottes zu halten und nach Gottes Gesetz zu wandeln und so weiter, hatten sie eine Grundhaltung des Selbstbezugs. Und auch wenn eben das Handeln der Pharisäer auf den ersten Blick ganz gottesfürchtig erscheint und sich viele davon begeistern haben lassen, ist ihre Haltung auf den zweiten Blick doch von Selbstzufriedenheit, von Selbstbezogenheit geprägt. Nämlich von dem Gedanken, die Gebote Gottes aus eigener Kraft halten zu können, ganz und gar auf sich selbst gestellt. Und außerdem meinten sie, dass ihre Weisheit ausreichen würde, um Gott zu verstehen. Es ist interessant, dass das Wort, was hier im Griechischen gebraucht wird für diskutieren, also dass die Jünger diskutieren, wer jetzt eigentlich schuld ist, das Wort wird sonst immer dafür gebraucht, wenn vor allem die Pharisäer sich Gedanken machen und bei sich nachdenken, wer Jesus ist. Zum Beispiel in dieser Situation, wo vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen und Jesus vergibt ihm zuerst seine Schuld. Und die Pharisäer denken bei sich, machen sich Gedanken, wie kann er das tun und so weiter. Das Wort bezeichnet also ein Nachdenken, das versucht ist, das Rätsel um die Person Jesu aus eigener Kraft, aus dem eigenen Wissen von bei sich selbst zu lösen. Es geht darum, dass man eigene vorgefertigte Meinungen über den Messias hat und der Messias eben in diese Rolle passen muss. Wenn nicht, dann ist es nicht der Messias. Und jetzt wurden die Pharisäer und auch Herodes eigentlich häufig gewarnt und immer wieder hat Jesus Wunder getan, indem sie hätten erkennen können, okay, Jesus ist der Messias. Aber sie haben all das ignoriert. Sie wollten stattdessen, dass Jesus vor ihnen, das heißt in Unterordnung unter sie und vor ihrem Urteil sozusagen, Wunder vollbringt, nämlich ihren Maßstäben entsprechend. Sie nahmen also einen festgelegten Standpunkt gegenüber Jesus ein und betrachteten ihn und beurteilten ihn aus dieser Perspektive. Und damit haben Herodes und die Pharisäer es eben vermieden, sich selber im Licht Gottes zu betrachten, sich selber kritisch mit ihrem eigenen autonomen Standpunkt auseinanderzusetzen. Sie haben ihre Entfremdung von Gott nicht erkannt, ihren Unglauben, ihr unmoralisches Verhalten und ihre Abweichung von Jesus haben sie nicht gesehen. Sauerteig meint also, und mit Sauerteig meint Jesus hier, eine autonome Einstellung, die von Blindheit und Taubheit geprägt ist. Nämlich, dass man sich trotz aller Frömmigkeit, die man haben kann, und die Pharisäer waren sehr fromm, nach außen hin, dass man sich nicht mehr im Licht Gottes wahrnimmt. Jesus Christus ist ja das Licht Gottes, dass man das Wort Gottes nicht mehr versteht. Dass die eigene Selbst- und Gotteswahrnehmung so verkrustet ist, so verhärtet, dass sie unfähig ist, Gottes Wahrheit zu sehen. Mit dem Sauerteig meint Jesus hier also das verhärtete Herz der Jünger. Er beschreibt genau die Situation, in der sie jetzt hier sind. Die Jünger leben in ihrer Brotwelt und machen sich darüber Gedanken. Aber Jesus spricht von geistlichen Dingen und sie verstehen absolut nicht. Sie haben Ohren, hören aber eigentlich nicht. Das ist verrückt. Und haben Augen, sehen nicht. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Scheitern ist notwendig. Wie gesagt, war die erste Frage ja in Bezug auf den Sauerteig. Was ist Sauerteig? Es ist also eine autonome, hartherzige Einstellung gegenüber Gott, die Gottes Wort nicht mehr versteht und verblendet ist, Jesus nicht mehr erkennt. Und dann die zweite Frage war, was haben jetzt die Jünger damit zu tun? Dazu will ich vorher mal kurz auf einen Artikel eingehen. Vor kurzem erschien in der FAZ online ein interessanter Artikel über das Scheitern und den Absturz. Es ging darum hauptsächlich um bekannte Personen, Personen wie Christian Wulff, Karl Theodor zu Guttenberg oder auch der Adolf Merkle, dieser Firmenbesitzer, der sich umgebracht hat, nachdem seine Firma pleite ging. Und es heißt dort über den Grund, warum in der Gesellschaft das Scheitern eigentlich nicht thematisiert wird, warum es verschwiegen wird und immer nur mal kurz aufleuchtet, wenn gerade mal wieder jemand ganz phänomenal scheitert. Dort heißt es, Scheitern ist eine narzisstische Kränkung, die Erfahrung der Entwertung seiner selbst. Wenn man das Idealbild, das man von sich selbst entworfen habe, nicht erreiche, sei das Gefühl der Entwertung die Konsequenz. Es gibt demnach zwei Perspektiven, von denen man aus auf Scheitern blicken kann, eine äußere und eine innere. Die äußere Perspektive ist leicht verständlich. Da wollte jemand unbedingt Professor werden, ist aber schon an der Doktorarbeit gescheitert und darüber womöglich depressiv geworden. So jedenfalls nehmen es die Freunde wahr. Komplexer wird es mit der Sicht nach innen. Jeder Mensch macht sich über die Jahre ein Bild von sich selbst. Es ist ein Lebensentwurf. Er nimmt sich vor, was er erreichen oder wie er sein möchte. Und genau dieses Scheitern der eigenen Selbstwahrnehmung, was hier im Text angesprochen wird, genau das werden wir auch bei den Jüngern wahrnehmen. Jesus weist sie also mit der Frage, ob sie ein verhärtetes Herz haben, auf die Problematik des Sauerteigs hin. Und mit Sauerteig, oder das Besondere am Sauerteig, ist eben, dass es eine stetig zunehmende Masse ist. Und zugleich beschreibt es geistlich eben eine gottentfremdende und selbstbezogene Gesinnung. Wo man also einmal so einen egozentrischen Ausgangspunkt in seinem Leben eingenommen hat, wird der Einfluss auf die gesamte Selbst- und Gotteswahrnehmung, auf das ganze Denken, kommen. Und es wird dann im Verlauf des Evangeliums deutlich, dass dieser Einfluss nur gebrochen werden kann durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Der Sauerteig nimmt also im Teig eben zu, bis alles durchsäuert ist. Und die Lösung ist eigentlich, wenn einmal Sauerteig im Teig drin ist, kann man den nur wegwerfen und neu zubereiten. Und genau das wird mit dem Wort herzverhärtend oder mit dem verhärteten Herzen beschrieben. Die Einstellung, die Jesus beschreibt, oder diese Gesinnung, die wohnt eben im menschlichen Herzen. Das heißt, im innersten Kern. In den Sprüchen heißt es, dass im Herz ist das Leben, wohnt das Leben, vom Herz geht das Leben aus. Diese Einstellung, diese Gott entfremdende Gesinnung ist im Herzen und kappt von dort aus alle möglichen Verbindungswege und alle Gedanken, um sich selbst richtig und Gott richtig zu erkennen. Sie verklebt und verblendet den ganzen Menschen Stück für Stück, sodass man am Ende vollkommen verschlossen ist für die Offenbarung Gottes. So eine autonome und stumpfe Gesinnung macht das Herz eben hart gegen Gott. Ein solcher Mensch will nicht von Gott behelligt werden, will nicht, dass Gott ihm irgendwie in die Quere kommt. Und genauso war es mit den Pharisäern. Die Pharisäer waren nicht offen für Jesus und wollten nicht wissen, was er zu sagen hat, wer der Messias ist, dass er der Messias ist. Und genauso ist es auch mit den Jüngern gewesen. Die Jünger konnten sozusagen wie aus der Pistole antworten auf die Frage, wie viel Brotkörbe Jesus übrig blieben bei diesen Speisungswundern. Aber sie waren vollkommen unfähig, das kann man sich nicht vorstellen so richtig vielleicht, sie waren vollkommen unfähig, daraus den richtigen Schluss zu ziehen, nämlich dass es doch vollkommen egal ist, wenn Jesus das tun kann, dann ist es doch vollkommen egal, wie viele Brote sie jetzt im Boot haben. Sie nehmen also das Offensichtlichste nicht mehr wahr. Nämlich, dass nur Gott selber, nur der Herr allein solche Wunder tun kann, wie zum Beispiel mit der Speisung. Im Zentrum dieser Verse, nämlich in Vers 18, ich lese den nochmal, sagt Jesus, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Da zitiert Jesus aus dem Alten Testament, aus den Propheten Jeremia und Hesekiel, zwei Verse, die sich dort ganz ähnlich sind. Und eben im Kontext dieses Zitats, also in Jeremia 5 und Hesekiel 12, geht es immer um Urteilsverkündigungen und Strafandrohungen gegen Israel. Weil Israel Gott nicht gefürchtet hat, hatte es taube Ohren und blinde Augen. Und in Jeremia 5 erzählt Jeremia von den großen Wundern Gottes, nämlich dass Gott das Meer in den Grenzen hält, dass es keine weitere Sintflut gibt und dass Gott immer wieder aufs Neue Regen und Sonne und die Jahreszeiten schenkt, aufgrund derer die Menschen überhaupt erst leben können. Aber aufgrund der fehlenden Gottesfurcht hatten die Israeliten es nicht verstanden und haben diese Wundern und diese Tatsachen nicht richtig wahrgenommen, haben nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Nämlich, dass er Gott ist, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen, dass er treu ist. Denn Regen und Sonne hört ja auch nicht auf. Jesus macht also, indem er diese Stellen da zitiert, deutlich, dass die Wunder, die er getan hat, erstens so groß waren, so genial waren, dass sie niemand einfach so nachmachen kann. Niemand kann das nachmachen aus 5 Broten oder so für 5000 Leute Brote zu machen. Und außerdem waren sie nicht nur so großartig, so genial, dass jeder direkt drauf stoßen müsste, sondern sie waren auch noch am helllichten Tag getan. Darauf weist dann die Parallelstelle in Hesekiel 12. Am helllichten Tag, sodass jeder es sehen könnte, was eigentlich passiert ist und die richtigen Schlüsse daraus ziehen müsste. Jesus tritt hier also selber in die Rolle der alttestamentlichen Propheten und klagt, wie die alttestamentlichen Propheten über das Volk Israel geklagt haben, jetzt über seine Jünger. Das bedeutet für diesen ganzen Abschnitt, Markus 7 bis 8, dass die konkreten historischen Wunderereignisse zugleich Hinweise auf Jesu Identität sind. Und dass sie in einem übertragenen Sinn außerdem auf den bedürftigen Herzenszustand der Jünger hinweisen. Und genau das, was wir hier mit den Jüngern haben, genau das gilt auch für Christen, gilt auch für uns. Genauso ist es in unserem Leben so, dass man vielleicht glaubt und bekennt, aber bestimmte Lebensbereiche, bestimmte Anschauungen, bestimmte Umgangsweisen scheinbar überhaupt nicht davon beeinflusst sind, zumindest nicht, wenn man genauer hinsieht. Es ist ja sogar so, dass gerade diejenigen, die in der Nähe Jesu leben, dass gerade die in Gefahr stehen, ein härtes Herz zu haben. Diejenigen, die sich sowieso nicht für Jesus interessieren, das ist egal. Aber diejenigen, die in der Nähe Jesu sind, die stehen in der Gefahr, so ein hartes Herz zu haben und nicht zu verstehen. Und das wird gerade an den Jüngern deutlich, die das immer und immer wieder erleben. Die erleben, wie Jesus über den See geht. Die erleben, wie Jesus viele Leute speist. Die erleben, wie Jesus den Sturm stillt. Aber wieder und wieder verstehen sie nicht. Und das Markus-Evangelium legt besonderen Fokus darauf. Wieder und wieder erkennen die Jünger nicht. Und an dieser Stelle im Markus-Evangelium wird es eben in gewisser Weise zugespitzt. Hier in Kapitel 8 ist man im Zentrum des Markus-Evangeliums. Und es wird hier zugespitzt, nämlich, dass dieses Thema die Grundlage der Jüngerschaft ist. Nämlich das Scheitern der falschen Selbstwahrnehmung der Jünger und ihres vorgefassten Denkens über Jesus. Das ist der Anfang aller Jüngerschaft. Also mit Jesus auf dem Weg sein, heißt zuallererst mal sich selbst zu hinterfragen. Zu erkennen, wer ist man wirklich vor Christus. Und zwar in allen möglichen Lebensbereichen. Im Umgang mit den Nächsten, im Umgang mit Zeit, im Umgang mit den Gaben, die man hat und so weiter. Markus betont hier die falschen und vorgefassten Erwartungen der Jünger und Jesu Umfeld. Jesu Umfeld hat damals einen Messias erwartet, der so ungefähr ist wie David als irdischer König und der einen irdischen Frieden durchs Schwert bringen wird. So nebenbei, weil Jesu Umfeld ihn falsch verstanden hat. Deshalb hat er auch immer wieder sich verborgen. Deshalb hat er immer wieder gesagt, sag bloß nicht, was ich getan habe, denn dann werden sie noch viel öfter gekommen, ihn zu krönen. Johannes berichtet hat mal eine Stelle, dass die Menge gekommen ist, um Jesus zum König zu machen und ihn einzusetzen. Und Jesus ist geflohen. Jesus wollte das geheim halten, weil die Menge und die Menschen und auch die Jünger ein ganz falsches Bild von ihm hatten. Jesus erschüttert und zerbricht hier die Erwartungen der Jünger und bringt sie durch die Verkündigung des Alten Testaments dazu, Gott richtig kennenzulernen und ihm, dem Sohn Gottes, zu vertrauen. Die Jünger hingegen auf ihrer Seite begegnen Jesus von Anfang an mit selbstgemachten, festen Erwartungen. Und ich denke, auch das können wir immer wieder bei uns sehen. Auch ich bin schnell geneigt, dass man vielleicht sagt, okay, die und die haben irgendwie ein falsches Verständnis von Jesus. Oder die Charismatiker haben ein falsches Verständnis vom Heiligen Geist. Aber man selber merkt nicht bei sich, wo man ein falsches Verständnis hat. Wo man Jesus nicht vertraut, fortwährend. Oder wo man nicht gehorsam ist. Markus zeigt also in diesem überaus ehrlichen Bericht die falschen Ansichten und Erwartungen der Jünger. Und das ist besonders interessant, wenn man bedenkt, dass Petrus ja der Zeuge hinter dem Markus-Evangelium ist. Also es wird allgemein angenommen und es ist gut bezeugt, dass Petrus der ist, der Markus gesagt hat, okay, wie lief das alles ab? Und Markus hat das verfasst. Das Zeugnis über die Person Jesu geschieht hier also vor dem Hintergrund der erschütterten und zerbrochenen messianischen Erwartungen der Jünger. Und nicht als eine Erfüllung ihrer Glaubensprojektionen. Jesus zerlegt Stück für Stück die Selbstsicherheit und das feste Glaubenssystem der Jünger und erneuert sie zum Vertrauen auf den dreieinigen Gott. Hier wird also deutlich, die Jünger stehen in genau derselben Gefahr wie die Pharisäer, wie die Außenstehenden. Das ist ganz interessant. Wir alle kennen das Seemannsgleichnis und Jesus erzählt in Markus 4 das Seemannsgleichnis. Und direkt danach fragen ihn seine Jünger, wie das zu verstehen ist. Und Jesus sagt ihnen und zitiert dabei aus dem Alten Testament, dass er in Gleichnissen redet, damit es die Leute nicht verstehen. Aber nur den Jüngern es gegeben ist, dass sie verstehen können. Und das klingt dort ähnlich, das ist Jesaja 6, dass sie eben Augen haben und nicht sehen, dass sie Ohren haben und nicht hören, dass sie nicht umkehren und Gott sie nicht heilt. Und was er da feststellt über die Menge, genau das trifft hier jetzt auch für die Jünger zu. Die Jünger sind also nicht irgendwie ausgenommen, sondern sie stehen genauso in der Gefahr, Jesus falsch zu verstehen, ein hartes Herz zu haben, indem sie sich nur um sich selbst drehen, auf sich selbst bezogen sind und mit sich selbst zufrieden sind, mit ihrer Welt, mit dem, was sie können, mit dem, was sie aus eigener Kraft schaffen und so weiter. Der einzige Unterschied, und das ist die große Hoffnung des Evangeliums und der Jünger, ist, dass sie bei Jesus sind, dass Jesus bei ihnen bleibt und sie bei ihm und unter seinem Einfluss frei werden von ihrer Hartherzigkeit. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, unterwegs mit Jesus. Das achte Kapitel hier im Markus-Evangelium, das Zentrum des Evangeliums, denn dort stoßen sozusagen die beiden Teile des Evangeliums aneinander. Das achte Kapitel beinhaltet den Übergang zum zweiten Teil. Und während im ersten Teil des Evangeliums Jesu Vollmacht unter Beweis gestellt wird, nämlich dass Jesus heilt, dass Jesus Dämonen austreibt, dass Jesus übers Wasser geht, Sturm stillt und so weiter, die Speisungswunder, all das, da wird Jesu Vollmacht, seine Herrlichkeit, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er Herr ist, wird dort gezeigt. Und jetzt im zweiten Teil, Stück für Stück immer mehr, wird diese Vollmacht in Frage gestellt, wird sozusagen in eine Krise geführt und auf ihren Gehalt befragt. Und diese doppelte Fragestellung an die Jünger, die immer wieder aufkommt, nämlich wer sie denken, dass sie selbst sind und wer sie denken, dass Gott ist, die bleibt bestehen und die wird vertieft und weitergeführt. Und wir sehen, dass mit jedem Schritt, den Jesus auf das Kreuz, auf Jerusalem zugeht, um dort als Erlöser zu sterben, und mit seiner zunehmenden Infragestellung durch die Pharisäer und durch all die weltlichen Machthaber, und am Ende sogar seiner scheinbaren Verwerfung und völligen Ohnmacht, wird auch das Scheitern der Jünger immer deutlicher. Es wird deutlich, dass die Jünger eine ganz falsche Selbst- und Gotteserkenntnis haben. Am Ende, am Kreuz, fehlen die Jünger. Die Jünger fliehen alle. Wo Jesus sich dem Willen des Vaters unterwirft und seine Abhängigkeit von ihm bekennt, da verlieren die Jünger den Glauben, werden gebrochen. Nur um dann später vom auferstandenen Jesus Christus wieder erneut berufen zu werden und dann endlich zu verstehen und zu glauben. Die Jünger sind also nicht besser. Das Einzige, was anders ist, dass sie in der Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes selbst leben. Wenn Jesus den Jüngern hier also in diesem Abschnitt Fragen stellt, zum Beispiel eben, wie viele Brote waren noch in den Körben und so, wie viele Körbe waren noch übrig, will er keine Informationen von ihnen haben. Es geht nicht um Informationen, sondern es geht darum, dass er einen Prozess des Selbstverstehens bei den Jüngern einleiten will. Jesus konfrontiert die Jünger mit sich selbst und ihr Ziel ist, dass sie sich selbst und Gott richtig erkennen. Sein Ziel ist, dass sie sich selbst... Es ist also ein Scheitern mit einem guten Ausgang, was Markus hier beschreibt. Und genauso wie die Jünger sind auch wir zu solcher vollständigen Ehrlichkeit aufgerufen. Nichts, was Jesus in unserem Leben entdecken kann und wird, überrascht ihn. Er selbst hat es uns ja erst offenbart. Warum sollte man deshalb weiter so tun, als wäre man kein Sünder oder als wäre man nur ein kleiner Sünder? Warum sollte man fortfahren, ein Leben zu leben, das geteilt ist in etwas, was wir vortäuschen zu sein und etwas, was wir in Realität sind? Wenn Jesus doch gerade der ist, der uns die Augen öffnet über uns selbst, der ist, der uns wirklich kennt. Und es wird also aus diesem ganzen Zusammenhang deutlich, zum Abschluss, dass der Ruf zur Jüngerschaft und Jüngerschaft eben nicht mit Leistungsfähigkeit zu tun hat. Nicht damit zu tun hat, was man aus eigener Kraft tun kann und dass nur die Handlungen anders wären. Es geht Jesus also nicht irgendwie um den kürzesten Weg zum Erfolg, dass die Jünger nur eine Regelliste lernen, was sie zu tun haben. Sondern es geht Jesus darum, dass die Jünger von Grund auf anders werden, dass sie ein anderes Denken, eine andere Gesinnung bekommen. Die Jüngerschaft hat ihr Herz darin, dass sie in der Hingabe an die Liebe Gottes lebt. Dass sie ihre Befreiung von aller Selbst, dass wir Befreiung von aller Selbstbezogenheit lernen, durch Jesus Sühnopfer schlussendlich. Und es ist die Liebe und die Güte Gottes, die uns befreit. Jesus hat die Jünger ja nicht durch diese Ermahnung, die wir hier lesen, befreit. Diese Ermahnung, von der wir hören, ist eher so ein Schuss vom Bug. Passt auf, dass ihr nicht auch so lebt. Passt auf, dass ihr nicht blind über euch selbst seid. Sondern Jesus hat die Jünger schlussendlich befreit, dadurch, dass er ihnen seine absolute, alles überragende, opferbereite Liebe erwiesen hat. Damit ist Jesus zu ihnen durchgedrungen. Genau das haben wir in Johannes 13 gelesen. Dort mit der Fußwaschung und dann mit dem, was natürlich die Fußwaschung anzeigt, nämlich mit dem Kreuz, hat Jesus ihnen gezeigt, wer sie selbst sind und wer er eigentlich ist. Das heißt, wir kapitulieren vor dem und wir geben uns dem hin, der uns in seiner demütigen Liebe und Güte und in der tiefen Kenntnis unserer Herzen nachgeht. Gott selbst, der uns nachgeht. Wir können der Liebe Gottes deshalb vertrauen, weil er uns eben nicht mit der Last unserer Selbsterkenntnis bei uns zurücklässt, sondern weil er uns befreit durch die Zusicherung seiner Liebe. Es wird also deutlich, dass Veränderung für die Jünger nur möglich ist, und das ist das Großartige in der Gemeinschaft mit Jesus, im Nahesein bei Jesus. Und das heißt für uns Nahesein bei seinem Wort, Nahesein in der Gemeinde, in der man sich gegenseitig stärkt und erbaut und in der man im Miteinander, miteinander wächst. Und ganz deutlich wird das nochmal in Markus 10, Verse 41 bis 45. Dort heißt es, als nun die zehn, das ist nach dieser Situation, als Jakobus und Johannes Jesus fragten, ob sie nicht im Himmel zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen dürfen. Und danach schließt sich das an. Als nun die zehn übrigen Jünger dies hörten, begann sich der Unwille über Jakobus und Johannes in ihnen zu regen. Da rief Jesus sie zu sich und sagte zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Herrscher der Völker gelten, sich als Herren gegen sie benehmen und dass ihre Großen sie vergewaltigen. Bei euch aber darf es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden möchte, muss euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein möchte, muss der Knecht aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht dazu gekommen, um sich selbst bedienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wir sehen also, dass Veränderung in der Gemeinschaft mit Jesus geschieht. Und zugleich sehen wir aber, wenn wir hier weiterlesen bei dieser Stelle, es geschieht, es geht nur langsam. Diese Blindenheilung, die direkt im Anschluss an diese Stelle kommt, verdeutlicht nochmal, und sie ist nur mit Blick auf diese Stelle zu verstehen, verdeutlicht nochmal diesen langsamen Prozess. Der Blinde, der sieht erstmal die Leute, die umherlaufen wie Bäume, und das steht für die Jünger, die noch absolut unklar kennen. Vor allem steht es für Petrus, der dann im Anschluss Jesus als Messias erkennt und bekennt und sagt, du bist der Messias. Und direkt danach, als Jesus dann ankündigt, was der Messias eigentlich tut, wozu er gekommen ist, nämlich um zu leiden und zu sterben zur Erlösung seiner Jünger, direkt danach will er ihm sagen, okay Jesus, jetzt komm mal her, jetzt sag ich dir mal, was wir mit dem Messias machen, was der Messias zu tun hat, und dann gehen wir nach Jerusalem und dann machen wir das so. Also Petrus hat irgendwie noch erkannt, ja, wie Leute wie Bäume, er hat absolut unklar erkannt. Hat zwar erkannt, Jesus ist der Messias, aber was der Messias eigentlich will, hat er nicht verstanden. Das Großartige ist also, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und das Stück für Stück in diesem Unterwegssein, in dem sie immer wieder ihr Leiden angekündigt bekommen, Jesu Leiden angekündigt bekommen, dass sie sich Stück für Stück selbst erkennen und Gott erkennen, Jesus erkennen, wer er eigentlich ist. Und das wird auch deutlich, nämlich dieses Wort unterwegs, das man am Anfang von Vers 27 liest. Jesus war mit ihnen unterwegs, das prägt die ganze zweite Hälfte des Markus-Evangeliums. Immer wieder kommt dieses Wort unterwegs. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und das ist das Großartige. Wir dürfen lernen, uns so zu sehen, wie Christus uns sieht. Nämlich als selbstzufriedene und gebrochene, aber von Gott überaus geliebte und ihm wertvolle Menschen. Und er ruft uns in seinem fortwährenden Ruf umzukehren und den Weg unserer Autonomie und Selbstbestimmung aufzugeben. Und gerade in der Abhängigkeit von ihm und im Vertrauen auf ihn, seine treue Liebe in allen Bereichen unseres Lebens zu erkennen. Man könnte all das mit den Worten dieses Gebets abschließen, und ich will das tun. Ja, du mein Heiland, lass mich doch ja nichts mehr erwarten von mir selbst und ein für alle Mal urteilen, dass ich nichts kann, als dir Not machen mit meinen Sünden. Lass mich nicht mein Herz hängen an das Irdische und Sichtbare. Lass mich nicht murren über Wege, die du mir vorgewandelt und deren Bitterkeit du genommen hast, sondern mache mich arm, elend und sündig in mir selbst, dass ich in dir reich, selig und gerecht erfunden sei. Lass doch nicht umsonst den Himmel geöffnet haben, sondern lass dein Evangelium bei mir Wohnung finden, dass mich nichts scheiden mag von dir. Amen.